Spätgotik – Aufbruch in die Neuzeit. Ein Podcast von Weltkunst und den Staatlichen Museen zu Berlin. Präsentiert von Lisa Zeitz und Sebastian Preuß. Folge 2 – Stilisierung und Individualität. Stefan Kemperdick im Gespräch mit Lisa Zeitz.
Da habe ich es schon mal vor Jahr und Tag erlebt in Frankfurt, dass zwei jüngere Menschen, denen dabei wohl geradezu schlecht wurde, die das nicht angucken wollten, weil man da sieht, wie so ein Kriegsknecht mit beiden Händen so einen großen Lappen blutige Haut vom Rücken des Bartholomäus abreißt.
Sagt Stefan Kemperdick, Kustos für altniederländische und altdeutsche Malerei an der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin. Mein Name ist Lisa Zeitz und ich begrüße Sie herzlich zum Weltkunst-Spezial-Podcast zur Ausstellung Spätgotik – Aufbruch in die Neuzeit. Herr Kemperdick, wir widmen uns in diesem Podcast den Spannungsfeldern, die jene Umbruchszeit ausmachen, und wir sprechen heute über die unterschiedlichen Darstellungsweisen des menschlichen Körpers und des Gesichts. Stilisierung auf der einen Seite, Individualität auf der anderen Seite. Wie würden Sie sagen, entwickelt sich in dieser Zeit im 15. Jahrhundert das Menschenbild?
Die Darstellung des Menschen. Nun einmal, eine ganz wesentliche Sache ist, die in der Malerei um 1420, 30 beginnt. Es ist die Darstellung der menschlichen Figur als ein im Raum verorteter Körper. Das heißt, die Figuren beginnen auf einmal sichtbar auf einer Ebene zu stehen. Was vorher doch mehr flächig aufgefasst war, wird dann auf einmal eine Räumlichkeit, wo Figuren stehen, und dann eben ab 1430 auch, und das ist etwas extrem Wichtiges, beginnen diese Figuren Schatten zu werfen. Und dieser Schatten, das mag für uns nichts Besonderes sein, natürlich, das kennen wir alle. Selbst ohne Bilder kennt jeder Mensch Schatten. Tatsächlich ist es aber so, dass in der Kunst um 1420, 30 etwa, zumindest in Europa nördlich der Alpen, das allererste Mal Schatten dargestellt werden. Man könnte ja meinen, das hat jeder immer sehen können, da kann er einfach auch einen Schatten malen, dem war nicht so. Es gibt vor etwa Jan van Eyck in den Niederlanden keinen einzigen gemalten Schlagschatten. Und bei den Malern dieser Zeit, die wir dann auch in der Ausstellung präsentieren, bei Konrad Witz beispielsweise oder Stefan Lochner, Hans Mulcher, da sehen Sie jetzt ganz dezidierte Schatten. Und das ist eine regelrechte Begeisterung dafür, und die kommt natürlich dadurch zustande, dass die Maler das auf einmal entdeckt haben, dass man diesen Schatten malen kann und dass durch den Schatten eine Gestalt, eine Figur im Raum sozusagen einen Ankerpunkt findet, dass sie im Raum lokalisiert wird. Und damit wird diese Figur, die menschliche Figur, natürlich viel greifbarer. Die steht uns nicht mehr als eine bunte Silhouette gegenüber, wie in der älteren Malerei, sondern auf einmal wirklich wie ein Körper. Und das ist dann so, wenn Sie dann vor ein Bild treten, eins meiner Lieblingsstücke in der Ausstellung, die große Verkündigung von Konrad Witz, die wir netterweise aus Nürnberg geliehen bekommen haben. Ein Bild von 1435, 40 ungefähr. Sie haben denn da den Erzengel Gabriel, die Jungfrau Maria, das bekannte biblische Personal, nicht die Verkündigung. In dem Moment empfängt die Jungfrau Maria das Christuskind, und sie blicken in eine vehement verkürzte, auch etwas durcheinanderig verkürzte Stube, und sie sehen diese Figuren, die werfen Schatten hinten auf die Wand, auf den Boden, aber der Bilderrahmen, der das Ganze einfasst, der wirkliche Bilderrahmen, scheint auch noch einen Schatten in das Bild zu werfen. Extrem seltenes Motiv, nicht? Das ist so richtig zum Greifen, und deswegen stehen die Figuren auf einmal anders vor uns, als sie das vorher taten. Also weniger als Symbole oder schematische Darstellungen, sondern wirklich greifbarer. Und so haben das sicherlich auch die Menschen des 15. Jahrhunderts erlebt, die dann wahrscheinlich wirklich das Gefühl hatten, das ist so, als wäre die Szene vor ihnen. Und gerade wenn Sie dieses Bild von Konrad Witz nochmal nehmen, also für mich ein echter Höhepunkt der Ausstellung, muss ich sagen, so finden Sie darin einen Zugriff auf die Figuren und ihre Gesichter, auf ihre Gesten, zum Beispiel der Erzengel Gabriel, der den Zeigefinger erhoben hat und gen Himmel zeigt. Das ist also eine Geste, kennen wir ja noch, die Aufmerksamkeit heischt. Und hat einen unglaublich langen Zeigefinger. Der ist zu lang. Aber wir empfinden das nicht als Fehler, sondern das macht die Eindrücklichkeit dieser Geste noch viel stärker, nicht? Der steht so ein bisschen wirklich vor uns und sagt, aufgepasst, nicht wahr? Oder hinter ihm ist so eine Tür und an der Tür ist ein Metallgriff. Und der Metallgriff hat eine unglaubliche Präsenz. Da hat Werner Schmalenbach, bekannter Museumsmann für die Kunst des 20. Jahrhunderts, inzwischen tot, der hat mal gesagt, das sei sein Lieblingsbild in Nürnberg. Und dieser Türgriff, der habe eine unglaubliche Präsenz. So gewissermaßen wie das schwarze Quadrat von Malevich. Das stimmt, wenn man davor steht. Und dieser neue Zugriff auf Wirklichkeit, der ist sicherlich die entscheidende Neuerung, zumindest in der Bildkunst, in der flachen Kunst der Malerei.
Wenn Sie gerade von Konrad Witz sprechen, der hat ja nicht nur einen unglaublich sympathischen Namen, sondern die Figuren, die sehen ja auch alle so sympathisch aus. Die sind auf einmal so schwer geworden. Also das mag sicher an den Schatten liegen einerseits, aber die haben ja auch ganz andere Volumina. Also wenn man, genau. Es hat nicht mehr, was man mit der Gotik so verbindet, die schlanken, gelenkten Figuren, die so schon gen Himmel streben. Aber diese Figuren, die sind wirklich, teilweise muss man ja sagen, schwer wie Kartoffelsäcke, oder?
Ganz genau, ganz genau. Und das ist sicherlich auch, das ist bei Konrad Witz sehr ausgeprägt, nicht zerklüftete Gewänder, untersetzte Figuren, wirklich wie Kartoffelsäcke oder als würde unter den Draperien, als würden da so Felsbrocken liegen. Die sind richtig schwer und der Schatten spielt dabei natürlich eine große Rolle, der Schlagschatten, aber auch der Körperschatten. Das ist also bestimmte Teile des Gewandes richtig schwarz verschattet sind. Und dann diese Zeichnung, das ist, er war auch ein großer Zeichner, der eben auch so durch die Umrisse unglaublich Volumen und Schwere zu suggerieren vermag.
Wer ja auch sympathisch ist auf eine ganz andere Art, ist Stefan Lochner. Der, bei dem sind die Dinge, die Figuren vielleicht irgendwie eleganter, aber auch stilisierter, oder ist das nur mein Eindruck?
Stilisiert sind sie wahrscheinlich bei Witz und bei Lochner ähnlich stark, aber auf unterschiedliche Weise. Und da haben Sie wieder vollkommen recht. Stefan Lochner arbeitet viel stärker in der Tradition weiter. Also der verwendet und greift auf Figuren, wie sie in der Kölner Malerei ganz zu Beginn des 15. Jahrhunderts üblich waren. Manche sind so motivisch sehr, sehr ähnlich. Der hat dann auch diese zarten, so ein bisschen kindchenhaften Gesichter mit kleinen gespitzten Mündchen und dünnen Ärmchen und so weiter. Das ist wirklich alles da. Ist sicherlich auch irgendwie der persönliche Stil von Lochner gewesen, dass er sich da sehr hingezogen fühlte. Lochner hat ja auch ein ganz ausgeprägtes Farbempfinden, nicht, für so schöne, auch bunte, kräftige Farben. Das ist auch so ein gotisches Erbteil. Die werden bei ihm eigentlich sozusagen nochmal intensiviert. Das ist das, was er besonders liebt und kann. Und ansonsten, seine Heiligen stehen ganz klar in der Tradition der großen Kölner Malerei, obwohl Lochner ja übrigens vom Bodensee nach Köln zugewandert war. Aber der hat da vielleicht gelernt, jedenfalls greift er das auf und er bewegt sich in dieser Tradition und Tradition ist damals natürlich etwas absolut Positives. Gleichwohl, obwohl er sich darin bewegt, man könnte das nicht verwechseln, denn auch bei Lochner ist ja das Volumen auf einmal ein ganz anderes, ein viel größeres gewesen. Und wenn Sie in der Ausstellung die Apostelmartyrien angucken, die haben wir ja da, die 12 Apostel, die werden mal alle so gemartert, nicht wie sich das für Heilige gehört, dann finden Sie die schönen, tiefleuchtenden Farben und auch die zarten Gesichtchen und auch die eleganten Schwünge der Falten und so weiter. Gleichzeitig sehen alle Figuren auch wieder so aus, als könnte man sie so rundum anfassen. Auch die sind ganz rund geworden, auch die stehen richtig fest auf dem Boden. Wenn Sie mal nackte Beine sehen bei so einem Kriegsknecht oder so, die haben alle so schöne dicke Waden. Nicht, da sind so richtig Muskeln drin, dann blitzen die Äuglein, also so Spiegelungen. Das kann Lochner, das ist auch ganz neu natürlich. Ja, und dann ist das alles natürlich sehr hübsch und dann gucken Sie sich die Szene des Bartholomäus an, der bekanntlich gehäutet wird. Und das ist so eine Szene, da habe ich es schon mal vor Jahr und Tag erlebt in Frankfurt, wo die eigentlich sonst hängen, dass zwei jüngere Menschen, denen dabei wohl geradezu schlecht wurde, die das nicht angucken wollten, weil man da sieht, wie so ein Kriegsknecht mit beiden Händen so einen großen Lappen blutige Haut vom Rücken des Bartholomäus abreißt. Und das hat auch was Frappierendes. Und das Ganze übrigens in einer farblich wunderbaren Komposition. Dieser Bartholomäus mit so einer rosa-grünen Haut und dann diese hellrosafarbene Haut, die dann da abgeht, also so die Fleischseite der Haut, farblich wunderschön gemacht. Und dann sitzt da noch so ein Scherge und der schleift dann noch irgendwelche Messer da so und hat was Gelbes an und so weiter. Also Es ist richtig lieblich und schön und gleichzeitig wahnsinnig brutal.
Ja. Das heißt, die Menschen saßen in der Kirche und konnten diese Bilder dort in der Kirche sehen? Oder waren das teilweise Tafeln, die nur an hohen Feiertagen aufgeklappt wurden? Dass der Unterhaltsamkeitsfaktor von Gewalt und Brutalität, wenn man sich heute Filme anschaut, seine Entsprechung auch im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit.
Das ist absolut richtig. Also beides, was Sie sagen, beidem kann ich nur zustimmen. Zum einen ist es absolut richtig, dass viele von diesen Gemälden, die als Flügel an den Altären dran waren oder als Mitteltafel, nicht ständig zu sehen waren. Und gerade bei den erwähnten Lochners ist das so. Das sind nämlich die Innenseiten eines Triptychons. Die Außenseiten sind in der Pinakothek in München heute abgespalten. Da sind stehende Heilige drauf und in der Mitte ein Bild, was man leider auch aus konservatorischen Gründen nicht leihen kann, ist in Köln, ist das Weltgericht. Und das war zugeklappt und das wurde nur an wenigen Tagen, Sonntagen, bestimmten Feiertagen, wurde das geöffnet. Aber, und das ist interessant, dafür haben wir nur wenige indirekte Zeugnisse, es ist aber meines Erachtens völlig eindeutig, dass diese Liturgie oder diese Funktion der Altarbilder in der Liturgie ist die eine Sache. Die andere Sache ist ihre Funktion wirklich auch als Kunstwerke, die bestaunt werden und man kann die betrachten. Und es ist ganz klar, und da haben wir in diesem Falle übrigens, wenn es um den Lochner geht, sogar ein wunderbares Bildzeugnis von etwa 1500, dass Leute, die sowas als Kunstinteressierte anguckten, das sehr wohl sehen konnten. Es gibt nämlich eine Zeichnung, die hat der Augsburger Künstler Hans Burgmeier, als er noch ein ganz junger Mann war, so um 1500 herum. Da war der also noch keine 20. Da war der offenbar auf Gesellenwanderung in Köln. Und er hat von Kunstwerken, bedeutenden Kunstwerken in Köln Zeichnungen gemacht. Das gehörte zum ganz normalen Metier eines Malers, auch zur Malerausbildung, dass man sich vorbildliche Kunstwerke nimmt und eine Skizze davon macht. Nun, Hans Burgmeier, wie gesagt, war in Köln und hat dort unter anderem die Mitteltafel von diesem Lochnerschen Triptychon, zu dem die Apostelmaterien gehörten, also mit dem Weltgericht, das hat er abgezeichnet. Das ist so eine Zeichnung, ich glaube, die ist heute in Stockholm oder so, ich weiß gar nicht genau. Ist jedenfalls ungefähr so große, also so, sagen wir 40 Zentimeter breite Zeichnung. Und er hat sehr genau dieses ganze Weltgericht, da sind zig und zig Figuren drauf. Das hat er ganz genau abgezeichnet, auf weiten Strecken. Das heißt, der muss vor dem geöffneten Altarretabel gestanden haben, aber bestimmt nicht während der Messe. Da wäre er auch gar nicht daran gekommen, sondern er muss das einfach so privat, muss ihm das aufgemacht worden sein und er muss da geraume Zeit, wahrscheinlich eher Stunden, in aller Ruhe gezeichnet haben.
Es gibt ja Kupferstiche von Martin Schongauer, die eine enorme Nachfolge oder ein enormes Echo in der Malerei gefunden haben. Ja. Kann man das nachvollziehen, wie, sagen wir mal, wie über die Jahre immer wieder einzelne Motive von Schongauer, zum Beispiel kenne ich eine Kreuztragung, die wurde ja vielfach rezipiert und als Vorlage für Maler genommen. Kann man das sehen, wie viel, ist das dann irgendwann abgeebbt oder wurde das in der Provinz noch Jahrzehnte wiederholt, was er sagt?
Tatsächlich Jahrzehnte. Schongauers Druckgrafik, das ist natürlich praktisch. Man hat damit einen Druck, der hat so die Qualitäten, auch so das Hell-Dunkel und so eines Gemäldes und auch die Detaillierung. Man kann das prima mitnehmen. Er kostet jetzt auch wahrscheinlich nicht die Welt. Und das ersetzt irgendwie auch die eigene Kopierzeichnung. Bei Schongauer ist es so, da sind diese fertigen Darstellungen einfach als Druck da. Und die wurden ganz offensichtlich als großartig empfunden und das hält dann schon etliche Jahrzehnte an, dass sie kopiert werden. Also das beginnt in den 1470ern, also unmittelbar nach der Entstehung der Kupferstiche. Also eine der frühesten Kopien, die ich kenne, die ist im Stundenbuch der Sophia von Beiland, 1475, ist Schongauers Königsanbetung bis ins kleinste Detail kopiert. Und das geht dann so bis 1520 in einem größeren Maße. Das tröpfelt aber auch später immer noch ein bisschen hinterher. Das heißt, es gibt immer noch mal wieder Wiederholungen, selbst am Ende des 16. Jahrhunderts noch.
Wenn man über Individualisierung spricht in der Kunst im 15. Jahrhundert, dann ist natürlich eine Gattung ganz wichtig, das Porträt. Ja. Können Sie ein bisschen dazu erzählen, wie kam es, dass Wie kam es zur Erfindung des Porträts und wie hat sich das Porträt entwickelt? Vielleicht auch, was für Beispiele haben Sie in der Ausstellung, die diese Entwicklung zeigen?
Nun, das Porträt ist natürlich alt. Ich meine, ein Großteil der allerältesten Kunstwerke der Menschheit, die wir haben, sind Porträts und ziemlich weit zurück von uns aus, zum Beispiel das berühmteste Kunstwerk in Berlin, die Nofretete, ist ja ein Porträt. Und Sie kennen die gemalten Porträts aus dem Fayum, also aus Ägypten der Römerzeit. Das geht so durch und das ganze Mittelalter, auch das Früh- und Hochmittelalter, kennt natürlich das Porträt. Die Kaiser von Karl dem Großen bis Otto dem Großen und so weiter und die späteren Barbarossa und so, von allen gibt es Porträts. Und das geht immer so weiter ins 14. Jahrhundert, aber bis zum 14. Jahrhundert sind die Porträts einfach sozusagen Standardköpfe, Mann oder Frau, je nachdem, was gemeint ist. Und an der Kleidung und den Attributen und so weiter kann man dann erkennen, wer es ist. Und im 14. Jahrhundert gibt es da vielleicht so erste Ansätze zu einer Individualisierung auch der Züge. Ist ja immer schwer zu beurteilen. Wir wissen ja nicht, wie die Leute ausgesehen haben, nicht? Aber bei Kaiser Karl dem IV. In Prag, da gibt es so Porträts, der hat immer so eine hohe Glatze und so Glubschaugen und wahrscheinlich sah er irgendwie ein bisschen so aus. Ein bisschen, nicht? Aber es sind natürlich trotzdem Typen. Es ist jetzt nicht so, dass das Individualporträt und der Typus zwei völlig verschiedene Sachen wären, sondern die mischen sich eigentlich. Ich würde sogar sagen, dass das bis heute der Fall ist. Im frühen 15. Jahrhundert entwickelt sich denn tatsächlich so das, was Porträts in unserem Sinne ausmacht, das heißt Porträts, die die spezifischen individuellen Züge dann auch mehr und mehr ins Detail gehend einer Person festzuhalten suchen. Und in Deutschland ist es so, dass die Porträts im Sinne ja individueller Darstellungen in der Tat auch in dieser Generation von Lochner und so weiter offenbar einsetzen. Bei Stefan Lochner gibt es keine autonomen, also auf Einzeltafeln gemalte Porträts. Es gibt wohl Stifterporträts, die auch individuell aussehen, ganz klar. Das sind richtige Bildnisse. Das autonome Porträt, die Einzeltafel, kommt in Deutschland, ja, da gibt es so erste Ansätze auch in der ersten Jahrhunderthälfte noch, aber so um die Mitte des Jahrhunderts nimmt das dann allmählich Fahrt auf. Wir haben in der Ausstellung eine kleine Tafel, die ist wirklich winzig wie eine Postkarte und die zeigt ein gräfliches Paar, der Graf Schenk von Schenkenstein und Agnes von Trochtelfingen, seine Frau, winzig klein, und die halten dann zusammen so eine rote Korallenkette, vielleicht als Zeichen der Verbundenheit oder auch ihrer Frömmigkeit, mit Perlen, die, wenn man sich das realistisch vorstellte, ungefähr so groß wären wie eine große Apfelsine. Auf jeden Fall, die stehen dann auch noch, obwohl die Tafel so winzig klein ist, wie gesagt, etwas über Postkarte, die stehen auf einem Balkon. Man sieht sie von unten, also die präsentieren sich als fürstliches Paar, quasi den Untertanen, die da zu denen hochgucken. Sehr putzig, und wenn Sie die angucken, das ist, finde ich, ein unglaublich charmantes Bild von einem Künstler, der einen sehr eigenen und wirklich exquisiten Farbgeschmack hatte, weil das alles so aus so silbrigen Grautönen mit so einem leicht violetten Rot aufgebaut ist. Also eine ganz seltsame Farbigkeit. Sehr bemerkenswert, finde ich. Und dann sehen Sie an den Gesichtern, da ist sicherlich der Versuch gemacht, irgendwas von dem Aussehen dieser Figuren einzufangen, also zumindest bei dem Mann. Die Frau ist, glaube ich, so ein Standard, der Standard, was so für eine erwachsene, edle Frau richtig war. Dieser Künstler war auch bestimmt kein großer Porträtist, aber er ist trotzdem er ist ein wirklich sehr guter Künstler. Wenn auch nicht das Festhalten individueller Züge seine primäre Begabung und vielleicht auch nicht das primäre Ziel war. Aber wenn man sich den Mann anguckt, es sieht so aus, da ist so ein mittelalter Mann, wird da so dargestellt. Das ist so ein Versuch, das zu machen. Und wenn Sie von diesem kleinen Doppelbildnis, übrigens sehr interessant, Doppelbildnis gibt es extrem wenig.
Ein Bild in der Ausstellung, das wirklich besonders toll ist, heißt Liebeszauber. Ja. Und da wird ja eine Frau in voller Nacktheit gezeigt. Das allerdings entspricht ja jetzt nicht so dem Körper, wie er normal aussehen würde. Also die Brüste ganz klein oben fast an den Schultern, ein enorm gelenkter Leib. Und unheimlich lieblich, aber das ist ein tolles Bild von einem Kölner Meister.
Ja, vom Kölner Maler, so in den 1470er Jahren wahrscheinlich, genau. Mhm. Ein Bild als der Liebeszauber bekannt. Und natürlich, das Mädchen entspricht gewiss nicht dem wirklichen Aussehen eines Menschen. Es entspricht sicherlich viel stärker gewissen Formeln, die einfach älter sind, auch schon. Denn also anatomische Studien hat der Maler nicht betrieben. Das hat damals auch nördlich der Alpen keiner gemacht. Der wird wohl schon mal eine nackte Frau gesehen haben, seine eigene zum Beispiel. Das ist schon anzunehmen, zumal die Leute damals ja nackt geschlafen haben.
Aber eher im Dunkeln wahrscheinlich.
Ja, dem Bild zumindest mit der Funzel. Aber man hat auch so nach der Natur so nicht gearbeitet. Diese Proportionen, die die Frau hat, die entsprechen aber sicherlich auch dem Ideal der Zeit. Und das ist ja bei vielen derartigen Darstellungen, denken Sie dann auch etwas später an die Venus-Darstellungen von Cranach. Die haben Beine, die sind doppelt so lang wie der Oberkörper oder so. Das ist also nicht, das ist dann so ein Drittel zu zwei Drittel. Das entspricht auch nicht der Wirklichkeit. Und ehrlich gesagt, man muss ja auch nur mal so klassische Pin-Ups der 1950er Jahre angucken, die Länge der Beine von diesen Models im Vergleich zum Rest. Also auch das entspricht in keiner Weise wirklicher Körperbildung. Da sollten wir also nicht zu streng sein mit dem 15. Jahrhundert. Und eben dann dieses ganz Mädchenhafte mit so ganz kleinen Kugelbrüstchen ganz weit oben, das ist eindeutig so ein Ideal. So mädchenhaft, nicht so, also die Brüste eigentlich so fast am Hals, ist merkwürdig, aber das ist ganz klar so ein Ideal. Es gibt auch immer wieder so Darstellungen der stillenden Mutter Gottes, wo man auch denkt, Menschenskind, die Brust ist am Schlüsselbein. Und dann eben auch dieser relativ ausgeprägte Bauch. Auch das ist für Frauen offensichtlich so ein Ideal, so ein schöner, runder Bauch. Und dann relativ lange, schmale Beine. Das sind wirklich eindeutig diese ganzen.
Und die sehr hohe Stirn auch.
Und die hohe Stirn, genau.
Das ist ein Kindchenschema. Absolut.
Ja, und die hohe Stirn ist natürlich etwas Vornehmes. Man hat die auch wirklich ausrasiert. Also Frauen haben auch wirklich die Stirn gerne rasiert und die Haare dann so zurückgekämmt. Das ist so eine Mode, gerade bei Hof. Und dann diese lang runterrieselnden Haare. Natürlich eine Jungfrau, das Mädchen mit dem offenen Haar. Das gehört so dazu. Also das ist so gesehen, ist das so ein reiner Pin-Up-Typ, sozusagen so ein Idealmädchen. So das Ideal eines sexy Mädchens gehört übrigens wie beim modernen Pin-Up ja auch dazu, dass sie nichts anhat, außer Schuhen.
Ja, stimmt.
Und die Schuhe unterstreichen natürlich auch, dass diese Nacktheit kein Naturzustand ist, sondern dass sie ausgezogen ist. Es ist keine nackte Göttin oder sowas, sondern ja, die ist eben ausgezogen. Dann hat sie ja noch so ein durchsichtiges Tüchlein, was auch nicht so recht zählt. Also das sind offensichtlich alles erotische Accessoires und das Ganze ist eine Allegorie, ganz klar, auf Liebesverlangen und Liebespein, darum geht's. Und es ist natürlich auch ein Erotikbild. Hochinteressant, dass sich jemand sowas hat machen lassen. In der Druckgrafik gibt es sowas öfter, also auch so erotische Darstellungen von diesem schon genannten Meister ES. Gibt es ganz ähnliche, ziemlich explizite Sachen. Aber so ein Tafelbild ist ja sehr anspruchsvoll, auch teuer. Und dass man das so machen lässt, nicht, das hat schon sowas von so exquisitem Sammelstück.
Also man sieht ja auch viel mehr religiöse Kunst in den Museen zum Beispiel oder natürlich in den Kirchen erst recht. Aber dass das so ein profanes Thema ist. Toll, im Hintergrund kommt ein Mann rein. Ja. Sie hat, glaube ich, eine offene Schatulle, in dem sein Herz liegt und, und streut irgendwas,
einen Zauber. Hinten ist der Jüngling, der guckt rein und der sieht natürlich die nackte Schöne. Und was dann passiert, ist ja klar, brennendes Verlangen. Im Kamin flackert ja auch ein Feuer, da ist schon klar. Genau, und sie hat die Schatulle und darin liegt sein Herz. Und was sie macht, das ist wirklich sehr hübsch. Die hat nämlich in der Hand sowohl einen Feuerstein, also die frühere Entsprechung zum Feuerzeug, womit man Funken erzeugt, und einen Schwamm. Und sie träufelt gleichzeitig Funken auf das Herz, um es zu entfachen, und Wasser, um es wieder zu löschen. Das heißt, deren Verhalten ist irgendwie widersprüchlich. Ne? Das Ganze ist offensichtlich allegorisch gemeint und ich glaube, es geht einfach darum, um so, ja, das Liebesspiel, was so zwischen Anziehen und Zurückstoßen und so weiter, jetzt sie entfacht den Jüngling und dann kühlt sie ihn wieder ab und so weiter und sein Herz wird da natürlich gebeutelt. So die klassische Sache, die ja noch der Grundstoff für jeden zweiten Kinofilm ist. Nicht genau um das geht's da.
Die Ausstellung zeigt 130 Werke, davon sind 30 Leihgaben. Auf welche Leihgaben sind Sie besonders stolz?
Also zum Beispiel auf den Liebeszauber. So, es ist ja praktisch das einzige profane Tafelbild oder erotische, genrehafte Tafelbild des 15. Jahrhunderts, was es gibt. Aber dann sind wir auch sehr stolz zum Beispiel auf die Karlsruher Passion, die nun ein wirklicher, echter Knüller ist. Und dass wir alle erhaltenen Tafeln, sieben, hier zeigen können, ist natürlich großartig. Ich bin ebenfalls sehr glücklich, dass wir aus Nürnberg diesen großen Konrad Witz, die Verkündigung haben. Absolutes Topstück. Oder eben aus London, dieses so ein Porträt von Alexander Murnauer, aber auch aus Straßburg, die Büste von Niklas Gerhards, die so einen melancholisch nachdenklichen Mann, der also die Arme überkreuzt hat, das Kinn so aufstützt, zeigt. Das ist natürlich eine der großartigsten, dollsten Skulpturen des 15. Jahrhunderts. Das können wir hier zeigen. Und direkt daneben ein Frühwerk von Albrecht Dürer, ein Schmerzensmann, der auch so da sitzt, melancholisch nachdenkend, die Auffassung, dass der gemarterte Christus jetzt melancholisch traurig über die Schlechtigkeit der Welt sinniert und der also eigentlich eine ganz ähnliche Figur ist. Und da kann es übrigens auch einen Zusammenhang geben. Dürer hat dieses kleine Bild am Oberrhein gemalt, vielleicht in Straßburg, und der hat diese Figur von Niklas Gerhards, die war ja zu dem Zeitpunkt so 20 Jahre alt oder so, wahrscheinlich gesehen.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Stefan Kemperdick, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Weltkunst und den Staatlichen Museen zu Berlin. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Ausstellung Spätgotik – Aufbruch in die Neuzeit. Buchen Sie jetzt Ihr Ticket unter smb.museum/tickets.